Es läuft absolut nicht rund beim VfL. Wieder mal ging ein Spiel ohne Punktgewinn für uns aus. Das fünfte Spiel in Folge, das wir nicht gewinnen konnten. 2:4 endete die Begegnung gegen den ersten FC Köln. Niko Kovac, der freut sich ja auf das bevorstehende Spiel in Frankfurt. Aber dürfen auch Mannschaft und vor allem auch wir Fans uns freuen? Darüber werde ich jetzt sprechen und auch über viele andere spannende Dinge mit einem sehr interessanten Gast hier im Wölferadio Spezial.
Wölferadio, der VfL-Podcast.
Wölferadio Spezial.
Willkommen zurück zu einer neuen Episode des Wölferadio, dem VfL-Podcast. Und heute ist es wieder ein Wölferadio-Spezial. Natürlich werde ich auch heute über das hinter uns liegende Spiel gegen den ersten FC Köln beziehungsweise die bevorstehende Begegnung in Frankfurt sprechen. Aber ich werde heute noch einmal ein wenig hinter Kulissen blicken, hinter Stadionkulissen, um genau zu sein. Und das mache ich gemeinsam mit jemandem, dem vermutlich die meisten von uns Stadiongäste nur von seiner Stimme her kennen dürften. Und ich freue mich, dass er heute mit dabei ist. Er ist unsere Nummer 1 am Stadionmikrofon. Ihn kennt man nicht nur von der Aufstellung, sondern auch, wenn er gemeinsam mit uns Tore bejubelt. Unser Stadionsprecher Georg Pötsch. Hallo.
Hallo, grüße dich. Tore bejubel ich übrigens auch am allerliebsten.
Über das Tore bejubeln, also über deine Tätigkeit als Stadionsprecher, werden wir hier im Wölferadio-Spezial sprechen und auch natürlich darüber, was sonst vielleicht noch so deine Aufgaben sind. Bevor wir jedoch damit starten, an dich, weil du ja zum ersten Mal bei uns im Wölferadio dabei bist, die obligatorische Frage: Seit wann bist du eigentlich Wölfe-Fan und wie bist du einer geworden?
Also so richtig intensiver Wölfe-Fan bin ich tatsächlich geworden, als ich auch als Stadionsprecher angefangen habe. Das war 99, also 2 Jahre nach dem Aufstieg. Verfolgt habe ich das Ganze vorher schon, allerdings dann auch ein bisschen von Ferne. Ja, und wie bin ich einer geworden? Das hatte tatsächlich am Anfang viel auch mit der Aufgabe zu tun. Also ich, ja, wenn du willst, hole ich ein bisschen aus.
Natürlich.
Nach dem Aufstieg hatte der Verein den Wunsch, das ganze Thema Stadionprogramm und so weiter nochmal ein bisschen neu zu justieren. Und ich habe damals für einen Radiosender gearbeitet, der großes Interesse daran hatte, Radiopartner des VfL zu werden. Und so kamen wir zusammen. Ich habe dann damals im Sommer 99 mit Peter Panda noch im Elsterweg in der alten Geschäftsstelle diese Radiokooperation ausgehandelt, und am Ende waren wir uns dann einig, und dazu gehörten halt zu diesem ganzen Paket auch, dass der Radiosender 2 Stadionsprecher stellt. Und so haben Olli Seidler, den der eine oder andere vielleicht jetzt auch von Sky im Ohr hat, und ich damals dann angefangen. Und gerade in der Anfangszeit habe ich mich natürlich noch sehr viel intensiver mit dem ganzen Umfeld des VfL beschäftigt. Wir haben ganz viele Fantreffen damals gemacht. Irgendwie, ich hab das Gefühl, fast im 2-Wochen-Rhythmus war ich in Wolfsburg, und wir haben uns mit verschiedenen Fanclubs getroffen, um einfach ganz viel aufzusaugen. Was sind so die Wünsche aus dem Fankreis? Wie wir das Stadionprogramm gestalten sollen, welche Musik wollen die hören, was ist denn sonst so wichtig. Wir haben uns ganz viel mit der Mannschaft damals zusammengesetzt, um auch einfach zu hören, was kriegen die überhaupt mit von dem, was wir da machen, wie können wir die unterstützen. Naja, und dadurch ist natürlich irgendwie gerade die Anfangszeit war sehr, sehr intensiv, und dann ist man da sehr nah dran und verfolgt das irgendwie dann doch noch deutlich näher, als man normalerweise so rankommt an so einen Verein und so eine Mannschaft. Und ja, dann ging das sehr schnell, dass das einfach einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen eingenommen hat. Also ein paar Jahre später ist dann meine Tochter auf die Welt gekommen. Ich habe inzwischen 2 Kinder, aber meine Tochter auf die Welt gekommen. Die war dann das erste Mal mit im Stadion, da war sie 3 Monate alt. Inzwischen ist sie sehr erwachsen und kennt sich fast besser aus als ich, was den VfL angeht. Also da sieht man auch, dass die Saat da noch aufgeht.
Vielleicht auch eine mögliche Kandidatin hier fürs Wölferadio, wer weiß. Also das heißt, du bist durch deine Arbeit an den Verein quasi herangeführt worden und bei uns sesshaft geworden. Das ehrt uns natürlich sehr. Warst du denn vorher schon Fußball begeistert oder Fußballfan?
Fußball begeistert war ich immer und habe auch immer ein Auge auf den VfL gehabt, mal mindestens seit die angefangen haben, dann in der zweiten Liga oben mitzuspielen. Und es wurde dann halt einfach dadurch, wurde aus großem Interesse dann plötzlich ein richtiges, intensives Fan-Dasein. Aber Fußball interessiert bin ich eigentlich schon immer gewesen. Ich habe selber aktiv eigentlich fast nie gespielt, also später dann in so einer Altherrenmannschaft und in der Schule, aber so in meiner Jugend war ich mehr im Wasser zu Hause, also ich bin lange geschwommen, habe Wasserball gespielt, und dann das sehr intensive Fan-Dasein ging dann tatsächlich in Wolfsburg los, nachdem wir da angefangen haben.
Okay, das bedeutet, seit dieser Zeit, seit 1999, bist du quasi jetzt schon einer unserer beiden Stadionsprecher.
Genau, es gab eine Unterbrechung. Das hatte auch tatsächlich was mit einem Wechsel des Medienpartners zu tun. Mit Ende der Saison 2007, 2008 ist die Medienkooperation mit meinem damaligen Radiosender ausgelaufen. Und es gab einen Wechsel, dann gab es für 2-3 Jahre haben das zwei andere gemacht von einem anderen Radiosender und 2011 ist man dann, oder zur Saison 2011 ist der VfL dann wieder an uns rangetreten, an mich rangetreten mit der Frage, irgendwie wollt ihr nicht zurückkommen, wir könnten uns das vorstellen und deswegen, also 3 Jahre fehlen mir quasi, das ist die Unterbrechung seit 99.
Jetzt bin ich gerade etwas hellhörig geworden beim Thema Radiosender und Kooperation. Ist das so üblich, dass meistens dann Leute aus der Radiowelt auch Stadionsprecher werden oder ist das eher Zufall?
Das ist tatsächlich an vielen Standorten so und war auch vor allem in den 90er und 2000er Jahren so, weil einfach die Radiosender, glaube ich, erkannt haben, dass das für so einen Radiosender ein spannendes Umfeld ist und die Vereine hatten damit, das ist ja auch so eine Zeit gewesen, wo das ganze Unterhaltungsprogramm, das mag man beklagen oder nicht, aber das ganze Thema Unterhaltung rund um den Fußball einen deutlich höheren Stellenwert gekriegt hat. Und dadurch hatten die Vereine dann halt die Möglichkeit, professionelle Moderatoren, professionelle Sprecher für sich zu gewinnen. Vorher haben das ja oft Menschen gemacht, die nebenbei oft noch ganz andere Sachen gemacht haben. Also der Sigmar Kohl zum Beispiel, mein Vorgänger in Wolfsburg als Stadionsprecher, ist ja eine Seele von Mensch gewesen, der gefühlt sein halbes Leben dem VfL in Dienst gestellt hat und da alles Mögliche gemacht hat, von der Stadionzeitung, irgendwie das Archiv und hat sich um die Sponsoren gekümmert und alles Mögliche, das nimmt da fast kein Ende. Und dann hatten halt viele Vereine, so wie der VfL auch, dann gesagt, okay, wir stellen das Ganze auf etwas professionellere Beine und holen uns ausgebildete Moderatoren, Sprecher mit dazu. Und so fing das bei mir auch an. Der Nachteil ist natürlich, wenn der Radiopartner wechselt und damit automatisch auch der Stadionsprecher wechselt, dann ist das oft für Menschen, die länger ins Stadion gehen und sich vielleicht an den gewöhnt haben, den vielleicht sogar gut finden, etwas schwer nachzuvollziehen, warum der dann plötzlich wieder weg ist und dann jemand Neues kommt. Und so war das bei uns ja auch in Wolfsburg. Und das war mit einer der Gründe, warum der VfL dann danach wieder zu uns gekommen ist, mich gefragt hat, ob ich zurückkommen möchte, weil man einfach festgestellt hat, okay, das ist ein Stück weit eine gelernte Nase, die da regelmäßig auftritt. Irgendwie viele Fans kennen die Stimme. Und inzwischen ist es so, ich arbeite schon lange nicht mehr für den Radiosender, der das damals war, sondern bin inzwischen bei einem Fernsehsender. Und der VfL hat bewusst inzwischen das Thema Stadionsprecher von der Radiokooperation losgelöst, um einfach eine Art von Verlässlichkeit zu haben und nicht davon abhängig zu sein, ob alle 2-3 Jahre da wieder ein anderer Radiosender möglicherweise der Partner ist. Das hat man bewusst gemacht.
Wie schaut jetzt deine Arbeit als Stadionsprecher in der Volkswagen Arena eigentlich genau aus? Es wird ja wohl kaum so sein, dass du samstags um, sagen wir mal, 14 Uhr ins Stadion gehst, dich vors Mikro stellst und dann da losmoderierst. Da wird ja sicherlich auch ein wenig redaktionelle Vorarbeit nötig sein, oder?
Ja, das hat sich auch total verändert in den Jahren, seit ich das mache. Ich würde gerne noch mal einen Satz sagen zu dem Thema Wechsel und dann doch andere. Also ich habe diese Aufgabe immer so verstanden, dass ich, was so das Thema Wohlfühlen angeht und so den emotionalen Part. Nicht umsonst sage ich, dass die Volkswagen Arena ist mein Wohnzimmer. Und viele Fans nehmen das für sich ja auch in Anspruch und sagen, die Nordkurve ist unser Zuhause. Und ich finde immer, wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich nicht, dass da ein Fremder an meinem Tisch sitzt, sondern dann möchte ich gerne, dass sich das nach zu Hause anfühlt. Und ich finde, dazu gehört, dass es sowas wie eine Wiedererkennbarkeit gibt und dass sich das irgendwie ein bisschen so anfühlt. Ich bin zum Beispiel auch was Fußball angeht, ein total abergläubischer Mensch, der bestimmte Dinge auch ungern verändert. Zum einen, weil es einfach schön ist, mit liebgewonnenen Gewohnheiten nicht zu brechen. Beeinflussen kann. Insofern, ich kann das gut verstehen, wenn Leute Wert darauf legen, dass sie immer den gleichen Platz haben oder sich immer mit den gleichen Leuten zur gleichen Zeit in der gleichen Ecke treffen, an der gleichen Bude ihr Bier holen. Zumindest, dass ich als Stadionsprecher versuche, an bestimmten Punkten auch Dinge nicht ohne Not zu ändern. Also ich habe immer drum gekämpft, dass wir unsere Tormusik nicht verändern, sondern es Ramalama Ding Dong bleibt. Und ich versuche auch, was die Art und Weise, wie ich das moderiere, sowas wie ein Zuhausegefühl zu erzeugen, dass einfach bestimmte Dinge im Prinzip immer gleich sind oder sehr ähnlich sind. An so einem Spieltag passieren ganz viele Sachen, die unvorhersehbar sind. Aber ich finde, an bestimmten Stellen mag ich es einfach sehr gerne und deswegen mache ich es dann auch so, dass es ritualisiert ist und das hat was mit nach Hause kommen zu tun und so verstehe ich ein Stück weit auch meine Aufgabe. Aber du hattest gefragt nach der Vorbereitung. Also, als wir angefangen haben, 99 am Elsterweg, da war das tatsächlich ein rein auf der Tonspur moderiertes Programm. Da habe ich oben in der winzigen kleinen Kabine gesessen, am Elsterweg, neben dem A-Block. Diese Kabine hatte ungefähr 2 Quadratmeter, glaube ich. Da saß außer mir aber auch noch ein DJ und manchmal auch noch ein Techniker. Da saßen also wirklich wie die Ölsardinen. Da gab es einfach das Mikrofon, da hast du reingesprochen und fertig. Dann spätestens mit dem Umzug in die Volkswagen Arena haben wir das Ganze dann natürlich nochmal weiterentwickelt. Es gab die großen Videoleinwände dann, das heißt aus dem rein moderierten, auf der Tonspur moderierten Stadionprogramm wurde dann Fan-TV, wie das immer so schön heißt. Also das, was wir da machen, ist ja im Grunde genommen wie eine Fernsehsendung. Wir haben in der Regel 3 Kameras im Einsatz, haben eine komplette Regie mit einem Regisseur, mit irgendwie Tonleuten, mit Grafikern und so weiter. Also das ganze Team insgesamt, das an dem mitarbeitet, was ich und Helmut da unten veranstalten, das sind locker mal 20 Leute. Und dementsprechend ist auch die Vorbereitung umfangreicher geworden. Also es gibt einen richtigen, detaillierten Regieplan, wo genau drin steht, wann kommt was und so weiter. Also das hat tatsächlich den Charakter einer Fernsehsendung und dementsprechend muss man sich darauf auch vorbereiten. Alle anderen machen das auch und erwarten dann auch, dass wir als die Moderatoren, ich als Stadionsprecher, dann da halt auch hinkomme und meinen Kram irgendwie entsprechend vorbereitet habe. Und bereite ich das dann im Laufe der Woche vor. Manche Sachen stehen ja schon relativ frühzeitig fest, andere Dinge kommen erst kurzfristig. Und insofern funktioniert die Vorbereitung eigentlich mehr oder weniger die ganze Woche über, auch im Kontakt mit dem Verein, einfach schon mal zu hören, okay, was machen wir denn am Samstag? Gibt's was Besonderes? Und der letzte Schliff ist dann tatsächlich so am Tag vor dem Spiel. Da mache ich dann im Prinzip so meine Moderationskärtchen, wo so ein paar Stichworte zu einem und jedem draufstehen, mache ich dann fertig.
Und wer schreibt den restlichen Regieplan?
Machen Mitarbeiter vom VfL. Also es gibt irgendwie zwei Leute, die beim VfL für Veranstaltungen und auch für unser Stadionprogramm zuständig sind, dann zusammen mit unserem Regisseur. Wir haben einen eigenen Regisseur, der uns quasi durch den Spieltag durchlotst, und den habe ich eigentlich permanent im Ohr. Der sagt mir dann, ey, du musst dich ein bisschen beeilen, wir haben noch 30 Sekunden, dann müssen wir in die Aufstellung gehen oder. Und die schreiben den Ablauf zusammen.
Das ist einem so als Stadiongast im Wohnzimmer gar nicht so bewusst, wer da.
Und das ist auch gut so, weil ihr also als Fan in der Nordkurve oder wenn ich, keine Ahnung, mit meinen Kindern auf der Gegengerade sitze, dann will ich mir ja nicht Gedanken machen, was da alles dahinter steckt, sondern dann will ich mich ja idealerweise einfach zurücklehnen, das genießen, irgendwie das vielleicht spannend oder interessant oder lustig oder wie auch immer finden. Aber das ist ja ein bisschen auch der Plan, dass man nicht das große Ganze dahinter permanent spürt. Also wenn das gelingt, dann bin ich zufrieden.
So, und es ist gelungen. Das heißt, Aufstellung und alles wurde abmoderiert. Das Spiel ist angepfiffen. Was machst du in dieser Zeit, bis du zum nächsten Mal wieder quasi zum Einsatz kommst?
Also mein Platz ist ja während des Spiels unten zwischen den Trainerbänken. Also ich stehe direkt am Spielertunnel, direkt im Prinzip 1,50 Meter neben unserer Bank. Da haben wir unseren Platz, da habe ich dieses Moderationspult, habe zwei Monitore da, über die ich auch weitere Bilder sehen kann vom Spiel. Falls mal irgendwie eine kritische Szene ist oder der Kölner Keller sich einschaltet, dann kann ich mir das auf dem Monitor angucken. Ja, und dann bin ich im Prinzip, warte ich, was so passiert und verfolge das Spiel, genauso wie jeder andere Fan auch, mit dem kleinen Unterschied, dass ich natürlich jederzeit in der Lage sein muss, auf das zu reagieren, was da passiert. Also Tore anzusagen, Auswechslungen anzusagen, Nachspielzeit und was auch immer.
Mit einem wirklichen grandiosen Platz, muss man ja wirklich sagen. Also da würde ja manch Fan von träumen wahrscheinlich.
Definitiv. Also wenn man näher dran sein will als ich, dann muss man Schiedsrichter, Trainer oder Trainer sein oder aber Stollenschuhe anhaben.
Ich hatte es ja eingangs schon mal kurz angerissen. Du machst den Job ja nicht alleine. Es gibt ja noch einen zweiten Stadionsprecher bei uns.
Wir machen das ja zu zweit. Also Helmut und ich sind die beiden Sprecher. Und unsere Raumaufteilung ist so, dass während des Spiels mache ich in der Regel alles das, was den VfL betrifft. Und Helmut alles das, was den Gast betrifft. Deswegen kann vielleicht der Eindruck entstehen, also wenn es eine Auswechslung des Gastes ist, dann macht es Helmut. Der macht es dann von oben aus der Leitstellenebene über der Gegengerade. Und alles, was den VfL betrifft, das mache ich von unten. Es kann mal passieren, weil Helmut ja zur Halbzeitpause dann auch wieder unten bei mir im Innenraum ist. Das heißt, der braucht halt so 2-3 Minuten, um von oben nach unten zu kommen. Also wenn eine Auswechslung oder ein Tor des Gegners nach der 43. Minute passiert, dann kann es sein, dass ich das mal mache, weil Helmut dann gerade in den Katakomben ist oder im Fahrstuhl oder wie auch immer.
Wir kommen natürlich hier im Wölferadio nicht drum herum, über das letzte Spiel zu reden. Und da du ja so einen richtig guten Logenplatz hast, kommen wir erst recht nicht drum herum, darüber zu reden. Daher meine Frage ganz allgemein: Wie war dein Eindruck vom letzten Heimspiel gegen den 1. FC Köln?
Also ich muss dazu eins grundsätzlich sagen, mir geht es da genauso wie wahrscheinlich den meisten Fans auch, ich habe nach solchen Spielen auch einfach mal richtig schlechte Laune und muss mich dann auch ein Stück weit zusammenreißen, dass ich bei der Schlussmoderation jetzt meine Stinkigkeit jetzt auch nicht komplett mit der Welt teile, sondern ich sehe es auch meine Aufgabe, dass ich dann wie auch die Fassung wahre und dann allen auch noch ein schönes Restwochenende wünschen kann, weil das Leben geht einfach weiter und es gibt irgendwie bei näherem Hinsehen betrachtet ja auch tatsächlich noch ein, zwei Dinge, die noch ein bisschen wichtiger sind, zum Beispiel, dass alle heil nach Hause kommen und ein möglichst fröhliches Restwochenende haben. Insofern, da muss ich mich immer ein bisschen zusammenreißen. Meine Familie kennt das, dass ich nach solchen Spielen dann tatsächlich auch Momente brauche, bis ich wieder Lust habe, darüber zu reden. Ja, und am Samstag war ich einfach wie die allermeisten mit einem grün-weißen Herzen, die im Stadion waren, auch echt total enttäuscht. Also ich hatte mir einfach deutlich mehr versprochen und hatte auch ehrlich gesagt mehr erwartet. Hatte eigentlich auch ein gutes Gefühl und war einfach danach echt einigermaßen ernüchtert.
Ja, das mit den guten Gefühlen, das kann ich nur allzu gut bestätigen. Dieses gute Gefühl hatte ich auch, vor allem gleich in der Anfangsphase nach dem ersten frühen Tor in der zweiten Minute, aber auch durchaus beim 2:3 stellte sich noch einmal kurz dieses gute Gefühl ein. Und ich finde, wir hören einfach nochmal in das Spiel rein.
VfL Ball wieder im Spiel. Über die rechte Seite wird der Ball jetzt geöffnet. Pass an die Mittellinie, das Franjic. Der geht jetzt mal rüber in die Hälfte der Kölner. Halbrechte Position. Gut, der passt da in die Spitze. Das Mensch, der erste Tor schon zu Beginn. Und der Tor! Links schlägt der Ball ein.
So geht
und
das,
der VfL führt hier 1:0 nach fast 2 gespielten Minuten. Und Ausgangspunkt dieses Treffers war das Nachsetzen von Bartolf Franjic an der Mittellinie, der den Zweikampf sucht, den Zweikampf gewinnt, dann Raum hat über die rechte Seite, den Pass mustergültig halbrechts in die Schnittstelle spielt und Lukas Metscher, ja, eiskalt, erster Kontakt, lange Ecke, 1:0 VfL.
Was wollte ich sehen?
Das wolltest du
das
sehen.
Das wollte ich sehen.
Ja, gute Kombination da an der Strafraumlinie, Ball links raus da auf Ottavio, der nochmal auf Metscher, halblinke Position, schon im Strafraum, zurück zu Ottavio, Flank in die Mitte und da kommt Mamouche, der hat die Kugel am Ball und das gibt
das gibt's
nicht.
Gar nicht.
Der schließt ab und dann steht Hector auf der Linie und kann den Ball noch retten, aber ihr habt es gehört, Roy hat es gesagt, Handspiel von Mamouche bei der Ballannahme.
Jetzt haben wir Swanberg, ist vor dem 16er, spielt den Ball rein zu Metscher, Lukas
Metscher hat das Tor! Einfach auch mal aus dem Nichts hier das Anschlusstor machen. Franjic wollte ich fast sagen. Swanberg war es, der die Kugel abfängt da im Mittelfeld. Und dann die einfach mal nach vorne treibt, sich ein Herz fast vorbei, geht an zwei Kölner, dann durchsteckt auf Lukas Metscher. Und der hat dann vom Elfmeterpunkt keine Probleme, den Ball vorbeizuschieben an Schwebe. Und dann ist es vielleicht gerade noch so rechtzeitig in dieser 78. Minute mit 12 Minuten auf der Uhr, hier nochmal ranzukommen in dieses, ja, in diese doch lethargische zweite Halbzeit von beiden Mannschaften, macht dann Lukas Metscher sein drittes Saisontor.
Ja, gerade am Anfang wurde man ja durch das frühe Tor ein wenig in Sicherheit gewogen. Aber am Ende hat es wieder nicht sein sollen. Trainer Niko Kovac stand wieder in der Kritik. Ich las in einem Fanforum, dass er wieder mit der Aufstellung herumgespielt hat. Beim ersten Spiel in der Startelf, beim zweiten auf der Tribüne, beim dritten wieder als Auswechselspieler auf der Bank. Was hältst du von diesem, ich nenne es jetzt einfach mal, Aufstellungspingpong von Niko Kovac?
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich würde mir nicht anmaßen, den Trainer oder seine Art aufzustellen, hier in Frage zu stellen, weil der Mann hat so viel Erfahrung als Spieler und als Trainer. Wer bin ich, kleiner Stadionsprecher, mir anzumaßen, das zu kritisieren? Natürlich fällt mir das auch auf. Natürlich wünsche ich mir auch, dass wir da tatsächlich mit einer eingespielten, eingeschworenen Truppe auf dem Platz auflaufen, die bereit ist, füreinander durchs Feuer zu gehen und die, wenn so ein Spiel schon so losgeht wie am Samstag, dass du früh führst, weil es auch wirklich geil gespielt war, dann muss das ja eigentlich beflügeln. Klar, ich mache mir auch so meine Gedanken, wie das sein kann, dass unsere Mannschaft dadurch keine Sicherheit gewinnt, sondern man hat eher das Gefühl, sie haben den Schneid immer mehr verloren danach. Und aber ich stimme nicht ein in das Konzert derer, die sagen, wie kann der Trainer nur? Ganz ehrlich, der Mann hat in diversen Ländern sehr erfolgreich Mannschaften gecoacht, hat damit viele Titel schon errungen, sowohl als Spieler als auch Trainer. Ich habe ihn damals relativ eng beobachtet, als er mit Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen hat in seinem letzten Spiel, bevor er zu den Bayern gegangen ist, gegen die Bayern. Das war ein Spiel, was ich für den DFB moderiert habe im Berliner Olympiastadion. Und davor habe ich höchsten Respekt. Und insofern, ich gehe fest davon aus, dass Niko Kovac mit seinem Team weiß, was er tut. Also ich halte es da mit unserem Kapitän, mit Max Arnold, der auch gesagt hat, wir müssen jetzt nicht so viel reden, sondern wir müssen jetzt einfach hart arbeiten, damit sich ganz bald da tatsächlich eine Struktur rauskristallisiert. Und das geht über die ganz einfachen Tugenden. Das hat der Trainer ja auch nochmal gesagt. Es muss halt nur jetzt echt schnell gehen, weil wir haben jetzt einfach zu wenig Punkte geholt, wir haben zu viel liegen lassen. Jetzt haben wir zwei Auswärtsspiele, dann ist eine Länderspielpause. Und mit dem, was wir bisher auf der Habenseite haben, möchte ich ungern in die Länderspielpause gehen, weil ich glaube, dann haben wir diese Diskussion einfach viel zu lange und das hilft uns nichts.
Also jetzt nicht falsch verstehen, ich gehöre ja auch nicht zu den Leuten, die sofort nach 4 nicht gewonnenen Spielen Trainer rausrufen. Ich bin, was sowas anbelangt, ein ganz großer Optimist. Das hat man in der letzten Podcast-Folge auch schon hören können. Das hatte ich auch schon eingangs beim Saisonauftakt im Gespräch mit Lenny erwähnt. Eine verkürzte Sommerpause, weniger Trainings- und Vorbereitungszeiten, Unklarheiten beim Kader. Das spielt da ja alles irgendwo mit rein.
Das sieht man ja auch bei anderen Vereinen. Also wir sind ja nicht der einzige von den Clubs in der Bundesliga, den man eigentlich etwas höher in der Tabelle erwartet hätte. Also Leipzig hat ähnliche Probleme, Leverkusen hat ähnliche Probleme. Und insofern, ich glaube einfach, da halte ich es mit dir. Ich bin auch Berufsoptimist, was das angeht. Ich habe höchstes Vertrauen in die Erfahrung und Kompetenz unseres Trainerteams und unserer sportlichen Leitung insgesamt. Und vor allem bin ich da auch echt Pragmatiker. Ich frage mich, also derjenige, der mir sagt, dass er einen besseren Trainer weiß als Niko Kovac, der uns im Moment mehr helfen kann, irgendwie, der darf sich gerne melden. Aber dann hätte ich gerne auch eine Garantie, dass es funktioniert. Ansonsten wäre ich sehr dafür, lass den Trainer arbeiten mit seinem Team, gib ihm die Zeit, die er braucht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Kurve kriegen.
Ich halte es da ja auch nicht wie die ganzen Statistiker, die sagen, ja, nach 5 Spielen, die Mannschaften, die bislang so gespielt haben und so viel Punkte hatten, sind allesamt im Abstiegskampf gelandet. Finde ich immer sehr schwierig. Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und abgerechnet wird zum Schluss. Ich weiß, wieder mal ein Euro ins Phrasenschwein, aber es ist ja so, die Saison ist noch lange nicht am Ende, geschweige denn die Hinrunde ist noch lange nicht am Ende und es ist nun mal noch vieles möglich. In beide Richtungen natürlich, aber es ist möglich. Aber was man sich auf jeden Fall fragen sollte, unbedingt, woran hapert es denn? Woran fehlt es unseren Jungs? Und die Frage gebe ich an dich weiter, denn du hast ja eine sehr gute Beobachtungsposition. Du kannst die Spieler hautnah, im wahrsten Sinne des Wortes, quasi erleben, siehst ihre Mimik und Gestik. Hast du das Gefühl, da spielen jetzt 11 zusammengewürfelte Jungs, die irgendwie versuchen, den Ball ins Tor zu bekommen? Oder vermitteln sie trotz aller Kritik doch schon den Eindruck einer zusammengehörigen Mannschaft?
Ich erlebe das schon so. Also wenn ich die Spieler zusammen sehe, dann habe ich überhaupt gar keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Bock aufeinander haben und Bock haben, zusammen erfolgreich zu sein. Es ist halt ein bisschen, das Problem, also da beißt sich halt die Katze irgendwann in den Schwanz. Weil in dem Moment, wo du erfolgreich bist, steigt das Selbstbewusstsein und der Glaube daran irgendwie. Solange du nicht erfolgreich bist, irgendwie potenzieren sich dann wiederum die Zweifel. Und das ist einfach, uns fehlt im Moment diese Siegermentalität. Und die kannst du natürlich nur durch Erfolge hinkriegen. Genauso wie sich Mannschaften in einen Rausch spielen und von Sieg zu Sieg zu Sieg dann plötzlich rennen. Also wir erinnern uns alle an die Meistersaison. Wir waren zur Winterpause, waren wir 8. oder 9. und haben in der Rückrunde, kein Spiel mehr verloren. Irgendwie. Das ist genau so ein Lauf, in den du dann reinkommst. Das funktioniert aber dummerweise genauso in positiver wie in negativer Hinsicht. Und Ich erkläre mir das so, dass dadurch einfach selbst die Tatsache, dass du gegen Köln früh in Führung kommst, reicht dann nicht aus, weil dann hast du nach nicht allzu langer Zeit fällt der Ausgleich. Und dann geht das Geratter wieder los im Kopf. Und jeder fängt an, im Kopf mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen, anstatt daran zu glauben, irgendwie, ey, wir lassen uns diese Punkte heute nicht abnehmen. Und wenn das einfach wäre, das zu durchbrechen, dann würde das auch bei anderen Mannschaften viel besser funktionieren. Ich glaube, wir haben eine hohe Qualität im Kader. Wir haben, was so das Individualkönnen angeht, haben wir eine richtig gute Mannschaft. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe des Trainerteams ist es jetzt, bei den Jungs den Fokus darauf zu richten, wie wollen wir Fußball spielen irgendwie, und glaubt an euch selber und an das, was ihr könnt. Weil es kann keinen Zweifel geben, bei jedem, glaube ich, der einigermaßen klaren Verstandes ist, dass diese Mannschaft in der Lage ist, deutlich besser Fußball zu spielen. Das heißt, wir sind da in diesem psychologischen Bereich, der halt den Unterschied macht, erzwinge ich auch das Spielglück oder tue ich es nicht? Und wenn die Mannschaft zu großen Teilen anfängt, darüber nachzudenken und Zweifel daran zu haben, ob das heute gelingen kann oder nicht, dann ist das im Prinzip schon der Anfang vom Ende. Und diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen, weil das hat plötzlich jetzt so eine Dynamik schon wieder gekriegt, wo du halt nach 5 Spielen dann feststellen musst, irgendwie, ah, scheiße, es läuft nicht von selber. Und das ist viel einfacher, wenn du Rückenwind hast, dann so eine Delle mal zu überspielen. Aber wenn du erstmal in so einen Abwärtsstrudel reingerätst, dann kostet das unheimlich viel Kraft. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch fest daran, wenn eine Mannschaft aus so einer Phase rauskommt und sich selber daraus befreien kann, dann macht sie das um ein Vielfaches stärker. Und das ist das, was mir ein gutes Gefühl macht, weil ich fest daran glaube, dieser Knoten wird platzen. Ich hatte das Gefühl, dass Köln der richtige Moment sein könnte und dass das passieren kann, dass wir denen einfach mit Macht die Tür eintreten und es erzwingen, dass wir jetzt den Bock umstoßen, wie Niko Kovac ja gesagt hat in der Pressekonferenz vorher. Ja, hat nicht funktioniert. Tja, dann müssen wir es halt nächste Woche machen.
Noch ein weiteres Plädoyer, einfach mal abzuwarten und zu schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt, auch wenn es nicht ganz so leicht fällt. Da schlägt das Fanherz ja manchmal dann doch etwas anders. Aber ich habe es ja hier in Hamburg gesehen, in der letzten Saison, in der Hinrunde hätte keiner gedacht, dass der HSV es mal in die Relegation schaffen würde in dieser Saison. Und bei der Rückrunde sind wir hier in Hamburg eines Besseren belehrt worden. Zurück zum Spiel gegen den 1. FC Köln. Sah man den Spielern diese Resignation am Ende des Spiels an, wenn so realisiert wird, wir haben es wieder einmal nicht geschafft?
Ja, na klar. Also ich meine, das sind ja auch nur Menschen. Und wenn man Max Arnold in die Augen guckt, irgendwie, der hat den Kaffee auf nach so einem Spiel. Der ist total frustriert und enttäuscht. Und ich kann das verstehen, weil das einfach auch ätzend ist, weil du auch keinen Bock hast, solche Spiele irgendwie herzuschenken. Wir hätten das nicht verlieren müssen. Es hätte Möglichkeiten gegeben. In Leipzig, wenn wir in Leipzig nicht die erste Halbzeit komplett verpennt hätten, dann hättest du auch in Leipzig nicht verlieren müssen. Das hätte nicht sein müssen. Und das ist halt einfach der Grund. Und natürlich sind Spieler auch Menschen und sind dann auch enttäuscht und sind dann frustriert und müssen dann auch irgendwo hin mit ihren Gefühlen und ihren Emotionen. Und weil du gerade gesagt hast, abgerechnet wird am Schluss. Ja, na klar. Da kannst du den HSV als Beispiel nehmen. Da kannst du aber auch unsere letzte Saison als Beispiel nehmen. Wir sind unter Van Bommel, jetzt mal das Ausscheiden im DFB-Pokal mal ausgeklammert, sind wir sensationell gestartet, von Sieg zu Sieg gelaufen irgendwie. Und trotzdem sind wir nicht entspannt ins Ziel gerollt, sondern haben noch irgendwie den Trainer gewechselt und Florian Kohfeldt ist auch nicht mehr da inzwischen. Also insofern, das zeigt ja, das heißt erstmal gar nichts, sondern es ist halt wirklich, abgerechnet wird am Schluss. Und ich glaube fest daran, dass hier ist noch nichts angebrannt. Wir müssen nur jetzt gucken, dass wir nicht weiter unnötig Punkte liegen lassen, weil die Punkte, die du gegen Schalke nicht holst, gegen Werder nicht holst, gegen Köln nicht holst, die musst du dann halt irgendwie bei denen holen, die noch kommen. Und das wird nicht einfacher werden. So, wir müssen jetzt irgendwann mal anfangen, ein bisschen punktemäßig Speck anzufressen. Und ja, Frankfurt und Union wären eine ganz gute Gelegenheit, aber einfach wird das nicht.
Ich will jetzt da kein großes Fass aufmachen, aber wenn wir über das Köln-Spiel reden, kann man das natürlich nicht ganz unterm Tisch kehren. Ich meine, das Eigentor durch Paulo Ottavio, das hätte natürlich nicht sein müssen, das ist uns allen klar, aber es war ja auch so ein total verstolpertes Ding, nenne ich es jetzt mal.
Ja, und der Fehler passiert ja da vorher. Also Paulo Ottavio ist in der Situation der Ärmste unter Wolfsburger Sonne, weil wenn der Ball so vor unsere Kiste kommt, dann kannst du natürlich als letzter Mann da auch nicht mehr viel machen. Da siehst du immer blöd aus. Er kann nicht durchlassen, weil dahinter wartet einer irgendwie. Er muss irgendwas tun und der steht ja gefühlt irgendwie 1,25 Meter vor Kuhn Castells. Das heißt, wenn der Ball da so scharf reinkommt, da ist einfach das Risiko, dass du da blöd aussiehst, relativ groß. Also ich mache ihm da überhaupt gar keinen Vorwurf. Das ist einfach, der Fehler passiert vorher. Und insofern, auch da gilt, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Insofern, Paulo Ottavio jetzt die Schuld zu geben, das halte ich für völlig unangebracht.
Lass mal das Köln-Spiel einfach mal hinter uns und schauen nach vorne auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag. Was denkst du, um vielleicht ein bisschen mehr Stabilität in die Mannschaft, in den Kader zu bringen, sollte Niko Kovac am Samstag mit der gleichen Startelf quasi an den Start gehen?
Ja, ich habe ja noch die Hoffnung, dass vielleicht auch von den Verletzten, die eigentlich ja auch zum Stamm dazugehören, vielleicht noch einer zurückkommt bis dahin. Ich weiß nicht, wie aktuell der Stand ist. Also mit Jannik Gerhardt habe ich neulich mal kurz gesprochen. Da klang es mir nicht so, als könnte der für Frankfurt schon eine Option sein. Ich weiß aber nicht, wie zum Beispiel die Situation für Patrick Wimmer ist. Der hat mir bei seinen ersten Auftritten für uns überragend gut gefallen. Ich glaube, so einer kann uns helfen, weil er auch Mentalität mit reinbringt. Und der hat für mich genau auch diese Kaltschnäuzigkeit und diesen Willen und diesen Glauben ausgestrahlt, der uns jetzt dringend fehlen würde. Also vielleicht hat der Trainer auch nochmal ein bisschen frische Beine. Ja, und ansonsten, ich bin gespannt, wie wir gegen Frankfurt auch so vom System her auflaufen werden. Die haben natürlich genau die Situation, die konträr ist zu unserer. Die haben sich jetzt gerade mit einem, 4-0, glaube ich, gegen Leipzig richtig Selbstvertrauen nochmal geholt. Die haben einen totalen Lauf und können halt vor Kraft kaum laufen. Und bei uns ist halt so, was das Selbstvertrauen angeht, eher das Gegenteil der Fall. Und insofern bin ich bei dir, das wird ein hartes Stück Arbeit, aber hey, wenn man Großes leisten will, dann muss man große Aufgaben meistern. Und ich bin sehr guter Dinge, dass wir Chancen haben. Und vielleicht braucht es auch tatsächlich die große Aufgabe, unsere Mannschaft zu einem richtig großen Spieltag zu bringen. Also ich bin gespannt, aber ich gehöre nicht zu denen, die jetzt schon sagen, keine Chance. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
Man sagt ja auch so gerne, Hochmut kommt vor den Fall. Und auch wenn Frankfurt gerade sehr auf einem aufstrebenden Ast sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie es auch bleiben müssen. Jetzt habe ich mal gewaltig die grün-weiße Brille auf. Denn ich denke, durchaus mit unserem Kader und mit dem, was die Jungs können, ist da durchaus was drin in Frankfurt. Und wenn es nur ein einzelner Punkt ist, aber ein Punkt ist besser als kein Punkt. Und von daher warten wir es ab. Über eine Sache müssen wir natürlich noch sprechen. Ich sage nur, Sonntagabend, Auslosung, zweite DFB-Pokalrunde. Uns verschlägt es dann nach, das habe ich mir letztens von einem Hannoveraner sagen lassen, Peine Ost. Wir dürfen gegen die Eintracht ran. Viele sind da jetzt schon, ja, mit sich am Hadern, wie sie das bevorstehende Match finden sollen. Ist das eine Begegnung mit durchaus Chancen oder siehst du die nächste Pokalrunde kritisch?
Eins sage ich dir ganz ehrlich. Mir ist es ehrlich gesagt vollkommen Wurst, ob Eintracht Braunschweig irgendwie Erster oder Letzter der zweiten, dritten oder ersten Liga ist. Wenn wir gegen die Eintracht spielen, dann erwarte ich und glaube fest daran, dass wir die schlagen. Wir hatten ja nun in den vergangenen Jahren ein paar Mal die Gelegenheit, uns über den Weg zu laufen in der Relegation. Dann waren sie ja auch kurz mal in unserer Liga. Auch das war bisweilen ganz unterhaltsam. Also ich freue mich. Natürlich habe ich genauso wie alle irgendwie auch erstmal mir die Augen gerieben, irgendwie, ja, muss das denn sein? Aber ehrlich gesagt, ich freue mich da total drauf, weil ich das einfach, ich mag solche Spiele, wo einfach klar ist, okay, da gibt es gar kein Vertun, da gibt es nur Tod oder Gladiolen, wie ein früherer Bayern-Trainer mal gesagt hat. Da geht es halt wirklich um die Wurst, das ist deutlich mehr als ein normales Spiel für unsere Fans. Ich glaube, für die Braunschweiger auch. Die spielen ja jetzt erstmal gegen Hannover, haben ja da auch nochmal ihr Zweitliga-Derby. Also insofern besondere Wochen stehen bevor. Und es ist eine gute Gelegenheit, jetzt da nochmal einen großen Fußballabend zu haben. Und ich freue mich darauf. Also ich mag solche Herausforderungen und habe gute Erinnerungen an unseren letzten Auftritt in deren Stadion. Insofern alles gut. Ich habe da Bock drauf.
Eine Sache muss ich dich jetzt doch mal fragen, denn du verfolgst ja Fußball schon etwas länger als ich. Woher kommt denn eigentlich diese Fußballfeindschaft zwischen Wolfsburg und Braunschweig? Sind das einfach nur irgendwelche Fanrivalitäten? Ist das, weil es halt die Nachbarstädte sind? Woher kommt das?
Naja, also die Nähe ist natürlich ein Thema und dann gibt es viele so Nebenverbindungen, die eigentlich mit den Fans und mit dem Fußball nicht unbedingt eine Rolle spielen oder nicht damit zu tun haben. Also die Eintracht nimmt ja für sich in Anspruch, wie ihre glorreiche deutsche Meisterschaft vor, irgendwie, keine Ahnung, einem halben Jahrhundert oder sogar noch ein bisschen mehr. Da war Wolfsburg natürlich nicht auf deren Flughöhe. Und dann begab es sich aber, dass der Braunschweiger Fußball eher weniger erfolgreich war, während man in Wolfsburg dann 92 in die zweite und 97 in die erste Liga aufstieg. Und das fanden die Braunschweiger natürlich nicht witzig. Das kann ich auch nachfühlen. Dann gibt es natürlich auch das Thema unserer Mutter, unseres Mutterkonzerns, Volkswagen mit einem eigenen Standort in Braunschweig und mit dem Stammwerk in Wolfsburg. Dadurch gibt es natürlich auch Begehrlichkeiten. Man hätte sich möglicherweise, es gab ja auch mal die Diskussion, wo die Volkswagen Arena hingebaut wird. Es gab mal irgendwann den ganz verwegenen Plan, dass dieses Stadion ja auch in der Nähe des Autobahndreiecks Wolfsburg-Königslutter stehen könnte und dann von beiden Mannschaften genutzt würde. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es so nicht gekommen ist. Aber das spielt natürlich alles eine Rolle. Und das sind so ein paar der Zutaten. Da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von mehr Geschichten. Und gerade so in der jüngeren Vergangenheit dieser Auseinandersetzung, da gibt's natürlich ein paar richtig schöne Anekdoten, die noch dazukommen. Also die nassen Schuhe in der Relegation beispielsweise sind natürlich irgendwie ein wunderschönes Thema, diese ganz besondere Freundschaft, die uns hier verbindet, dann nochmal richtig schön mit Dampf versehen hat.
Bevor wir die Wölfe-Radio-Folge für heute abschließen, noch an dich die Frage, wenn es etwas für deine Tätigkeit als unser Stadionsprecher gibt, das du dir wünschen könntest, was wäre das?
Zum Beispiel die Garantie, dass wir immer mindestens ein Tor mehr schießen als die anderen, das würde ich nehmen. Nein, ansonsten, wir haben alle sehr gelitten durch Geisterspiele während der Corona-Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder dahin kommen, wo wir schon mal waren, was so die Stimmung und Atmosphäre in der Arena angeht. Da habe ich ganz verschiedene Phasen natürlich erlebt, aber ich finde, dass ich würde mir wünschen, dass wir da wieder an das anschließen, was wir schon mal hatten. Also würde mich freuen, wenn wir auch auf den Rängen wieder ein bisschen mehr noch zusammenstehen würden und uns auf das konzentrieren könnten, was da auf dem Rasen unten passiert.
Das war Georg Pötsch, einer unserer beiden Stadionsprecher in der Volkswagen Arena, beziehungsweise der Stadionsprecher, den man immer dann hört, wenn es auch wirklich um unsere Wölfe geht. Lieber Georg, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Das war das Wölferadio, der VfL-Podcast. Uns hört ihr überall dort, wo man Podcasts hören und abonnieren kann oder auf wolfs-blog.de. Das nächste Mal Wölferadio Arena Live gibt's am kommenden Samstag wieder ab 15.15 Uhr. Da übertragen wir das Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die nächste Podcast-Folge erwartet euch schon nächste Woche. Da habe ich unter anderem einen 15-jährigen Wölfe-Fan zu Gast und in unserem Kombinationsspiel verschlägt es uns dann in die alte Försterei nach Berlin. Bis dahin, alles Gute. Mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg verabschiedet sich für heute Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Ich kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Wir stehen zusammen.